Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zu der ich Sie ganz herzlich heute hier begrüße. Und wir sprechen über die Arbeit. Welche Bedeutung hat sie in unserem Leben? Ist sie eine Bereicherung? Ist sie nur etwas, was man tut, um Geld zu verdienen? Wie ist das bei Ihnen? Arbeiten Sie mit Freude? Da hat sich ja auch viel getan und tut sich noch immer. Arbeit vor 20, 30 Jahren sah anders aus als heute. Wie empfinden Sie das? Eine Erfüllung, eine Berufung oder einfach nur schnöder Beruf, gar eine Last oder Bürde? Darüber wollen wir heute sprechen, über die Bedeutung der Arbeit. Und da hat meine Kollegin Johanna Müssiker auch mit Passanten gesprochen. Arbeit, nur Last und Bürde? Keinesfalls.
Für mich hat Arbeit eine große Bedeutung. A, gibt es Lebenssicherheit, ein bisschen Wohlstand und gleichzeitig auch eine schöne Selbstbestätigung und auch eine Bestätigung der eigenen Arbeit von denen, die man unterrichtet.
Ja, an Tagen, wo ich keine Lust habe zu arbeiten, ist es natürlich eine Bürde, aber das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Von daher, ich arbeite gerne, ich mache das, was mir Spaß macht und ich habe das Gefühl, dass ich damit auch eine Veränderung machen kann und deswegen... Mir macht es einfach Spaß. Ich arbeite gerne. Ich mache das gerne.
Aktuell ist Arbeit das, was quasi meinen Tag regelt. Arbeit macht Spaß. Gleichzeitig merke ich doch, dass Arbeit nicht das komplette Leben ist. Ich möchte in der Zeit mein Bestes geben, aber danach möchte ich auch Feierabend haben und möglichst auch vom Abschalten von der Arbeit.
Ich arbeite mit Jugendlichen. Das gibt mir ganz viel, da kommt ganz viel zurück. Ich habe das Gefühl, die Arbeit ist wichtig für die Jugendlichen und dann ist sie auch für mich wichtig. Ich habe das Gefühl, ich werde da auch gebraucht. So, das gibt mir das Gefühl, was Gutes zu machen, was Sinnhaftes.
Ich habe angefangen, da war es eher tatsächlich so das Thema Geld verdienen und Karriere machen. Und jetzt vor 3 Jahren haben wir Nachwuchs bekommen. Und seitdem arbeite ich auch nur noch in Teilzeit, habe auch die Möglichkeit bekommen, habe den Job deswegen auch nochmal gewechselt. Und jetzt hält sich das so ein bisschen die Waage. Meine Frau und ich teilen uns das Ganze so ein bisschen. Jeder hat einen Tag zusätzlich die Woche frei, dass wir das auch ganz gut verpackt bekommen. Und Job ist natürlich immer noch wichtig, aber trotzdem gleichzeitig genug Freiraum zu haben halt für Familie, Kinder, hat mittlerweile so eine ganz gute Mischung gegeben.
Es ist eigentlich einfach Geld verdienen. Also wenn ich nicht müsste, würde ich es auch wahrscheinlich eher nicht machen. Obwohl einem dann wahrscheinlich langweilig werden würde. Aber ich würde nicht sagen, es ist eine Bürde, es ist einfach was, was gemacht werden muss. Und so funktioniert das halt.
Stimmen waren das eingefangen von meiner Kollegin Johanna Müssiker. Ja, wie geht es Ihnen, wenn Sie an Ihren Job denken? Wir haben gehört, was Sinnhaftes tun, Spaß an der Arbeit haben. Üben Sie Ihren Job mit Freude aus oder sehnen Sie vor allem die freien Tage herbei? Der Sommer steht ja bevor, möglicherweise bei Ihnen auch eine Urlaubsreise, eine Urlaubspause. Wenn Sie mit uns über Ihre Arbeit sprechen mögen, dann rufen Sie uns kostenfrei an. Die Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole diese Nummer noch einmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an diese Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nur Last und Bürde oder Lebensmittelpunkt, sinnstiftende Beschäftigung, die Ihnen viel bedeutet. Welche Rolle also spielt die Arbeit in Ihrem Leben? Stecken Sie möglicherweise aber auch in einer Krise oder haben eine überwunden und können Ihren Job jetzt wieder genießen? Ich bin Petra Enzminger, freue mich über Ihre Wortmeldungen und mit dem Thema Arbeit beschäftigen Sie natürlich auch unsere Gäste aus ganz unterschiedlichen Perspektiven heraus. Die Arbeitswelt, die befindet sich in einem steten Wandel und das macht ja auch was aus, wenn es um die Frage geht, was uns Arbeit bedeutet. Dazu kann uns Dr. Winfried Süß einiges sagen. Er ist Historiker am Leibniz-Institut für zeithistorische Forschung, Sprecher dort des Projekts Soziale Folgen des Wandels der Arbeitswelt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Winfried Süß.
Ja, guten Morgen aus dem RIAS-Studio aus dem alten.
Ja, in Berlin, genau, vom Deutschlandfunk Kultur inzwischen. Professor Dr. Klaus Moser ist mit dabei, der den Lehrstuhl für Psychologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg innehat, insbesondere da Wirtschafts- und Sozialpsychologie. Grüße nach Nürnberg.
Ja, guten Morgen aus dem Frankenland.
Und Doris Brenner ist uns zugeschaltet. Sie ist freie Beraterin, Personalentwicklerin, Karriereberaterin aus dem hessischen Rödermark. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Und Doris Brenner, wenn Sie kurz in sich gehen, Karriereberaterin, Coach, was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit?
Ja, also ich kann sagen, ich mache meine Arbeit mit wirklich viel Freude. Das ist mit eine große Motivation, sie auch zu tun, Menschen dabei zu unterstützen, selbst auch eine Tätigkeit zu finden, die ihren Talenten, ihren Fähigkeiten, ihren Interessen entspricht. Also das ist für mich ein sehr wichtiger Faktor, weil ich einfach merke, wie viel einem Arbeit auch geben kann und dass man das eben doch sehr mit Freude auch machen kann.
Was würden Sie sagen, wie wichtig ist es, dass wir über die Arbeit, die wir haben, auch reflektieren, sie womöglich auch mal hinterfragen?
Ja klar, das ist aus meiner Sicht ganz zentral. Das ist natürlich auch, wenn ich mit Kunden dann spreche, die zu mir kommen, ein erster Punkt, eine Art Standortbestimmung zu machen, mal zu schauen, wie geht's mir, wo habe ich meine Stärken, wie fühle ich mich im Moment, was sind mögliche Ziele, die ich realisieren möchte, also wo möchte ich etwas anders haben und dann natürlich die Frage, wie kann ich das dann auch umsetzen. Denn das Ziel sollte natürlich sein und das darf auch sein, dass Arbeit Freude macht, dass Arbeit Spaß macht. Das muss nicht Müßiggang sein.
Was begegnet Ihnen da in den Beratungen? Was für ein Bild von Arbeit haben Mitarbeitende, Jobsuchende, Menschen, die sich mit Ihrer Hilfe auch orientieren wollen?
Also ich denke, das, was Sie in Ihrer Umfrage da gerade an Statements bekommen haben, ist gut repräsentativ für das, was ich eben auch im Alltag erlebe. Auch meine Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja die Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung, gemeinnützigen Verein, vor 20 Jahren gegründet, wo wir immer im Austausch sind und ich eben auch die Meinungen dann anderer Kollegen damit einbinden kann. Das ist schon die Bandbreite. Wir bekommen natürlich häufig Menschen, die tatsächlich sagen, sie sind mit der derzeitigen Situation nicht zufrieden und wollen eine Veränderung haben. Und das hat zunehmend eben auch mit der Sinnfrage zu tun. Also ich möchte etwas tun, was wirklich für mich sinnhaft ist, was mir Freude macht. Also da merken wir, dass eben Menschen mehr und mehr genau darüber auch nachdenken und auch nicht mehr bereit sind, etwas über Jahre zu tun, was für sie nicht befriedigend ist und wo sie vor allen Dingen auch nicht ihre Fähigkeiten und ihre Talente, ihr Potenzial einsetzen können.
Die Sinnfrage, würden Sie sagen, das nimmt zu oder hat zugenommen? Das war vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht so wichtig für die Arbeit
definitiv.
Und die Bedeutung?
Also Die Sinnfrage hat definitiv zugenommen, ist auch eine Sache mit zunehmendem Alter vor allen Dingen auch, dass wir da Kunden haben, aber auch bei der Generation Z, die eben sagt, sie ist nicht bereit, einfach nur vor sich hin zu arbeiten, sondern möchten eine Selbstbestätigung, Selbstverwirklichung drin haben. Und ein wesentlicher Punkt ist eben auch diese Balance, diese Vereinbarkeit von, also die Life-Work-Balance, Vereinbarkeit Karriere und Partnerschaft, Familie und Partner. Also das, was wir auch unter Dual Career verstehen, die Harmonie zwischen beruflicher Entwicklung und der privaten Partnerschaft.
Und wir haben ja die Frage auch in unserer Überschrift heute hier in der Lebenszeit mit drin, nur Last und Bürde, Fragezeichen, die Bedeutung von Arbeit in unserem Leben. Die Arbeit als Last und Bürde, empfinden das viele Ihrer Kundinnen und Kunden oder würden Sie sagen, nee, so massiv ist es dann doch nicht?
Also es ist sicherlich überrepräsentativ bei denjenigen, die sich dann auch Rat suchen, dass sie eine Veränderung wollen. Im positiven Sinne sind es natürlich dann auch die Menschen, die sagen, jawohl, ich mache jetzt auch was dafür und hole mir da professionelle Hilfe, um den Zustand, mit dem ich nicht ganz zufrieden bin, dann eben zum Besseren auch zu verändern. Also nicht nur dann resignieren und sagen, das ist eben so, wie diese eine Befragte ja auch sagt. Ja, gehört halt so zum Leben, kann man nicht ändern. Also da haben wir dann natürlich schon eher die Menschen, die dann sagen, doch, ich möchte da auch dran was ändern, das muss nicht so sein.
Beruf oder Berufung, Klaus Moser, Sie sind Wirtschafts- und Sozialpsychologe. Welche Bedeutung hat die Arbeit, wenn es um die Zufriedenheit mit unserem Leben geht? Wie wichtig ist sie da?
Also eine sehr, sehr wichtige Quelle, können wir sagen. Und vielleicht am deutlichsten erkennbar aufgrund von Forschungsergebnissen bei den Personen, die keine Erwerbsarbeit haben, weil sie arbeitslos sind oder weil sie vielleicht nicht mehr dürfen, ne? Weil sie verrindet sind zum Beispiel. Und wir finden insgesamt, dass dort das Level der Zufriedenheit, letztlich auch der Lebenszufriedenheit, aber andere Dinge eben nicht so hoch ist und das deutet insgesamt darauf hin, dass wohl die Arbeit uns in der Summe sehr wichtige Dinge gibt. So kann man das zusammenfassen.
Also umgedreht betrachtet, wenn wir sie nicht mehr haben, dann geht es uns nicht gut. Aber wenn wir sie haben, dann kann sie eben tatsächlich auch mal Anstrengung bedeuten, unzufrieden machen, vielleicht gar unglücklich und als Last und Bürde empfunden werden. Was sind da so Faktoren, die dazu führen können?
Also ein sehr wichtiges Stichwort ist natürlich schon genannt worden, ne? Die Frage des Sinnerlebens in der Arbeit. Ich würde aber ergänzend zu dem, was jetzt gerade angemerkt worden ist, sagen, wir müssen natürlich auch sehen, dass das Sinnerleben bei relativ elementaren Dingen schon beginnt. Also wenn ich eine Arbeit habe, bei der ich keine Kontrolle oder wenig Kontrolle erlebe, sei es, dass ich überfordert bin oder dass ich mit regelmäßig nicht vorhersagbaren Dingen konfrontiert werde, das ist schon ein sehr elementares Problem. Ne? Und solche Jobs, solche Tätigkeiten gibt es nach wie vor. Das muss man auch sehen, ne? Dass also Leute gerade in vielleicht nicht ganz so komplexen Tätigkeiten, vielen Dienstleistungsberufen, aber auch in der Industrie hier also nach wie vor große Herausforderungen haben. Ne? Das ist so auf der anderen Seite. Und dann fehlen aber viele andere Dinge mehr, die jetzt auch schon angesprochen worden sind. Ne? Sei es das Schöpferische, nach dem Menschen streben in vielen Fällen, das ist so eine Komponente. Aber wie auch schon im Einspieler zu hören war, geht es ja auch auf die Bezogenheit auf andere Menschen, dass man da Resonanz empfindet, dass man Feedback bekommt, dass man Anerkennung durch andere bekommt. Und nicht zuletzt das, was manchmal mit Sinn gleichgesetzt wird, aber eben nur eine Facette ist, dass es ein höheres Ziel gibt, ne? Einen Purpose, wie man manchmal dann auch sagt. Das ist für einige auch wichtig und das fehlt ihnen dann auch. Also es sind verschiedene Facetten, die das jeweilige Sinnerleben befördern oder vielleicht auch beeinträchtigen.
Und ich habe auch immer wieder gelesen, dass es auch eine Form der Selbstbestimmtheit ist, die für den einen oder anderen sehr wichtig sein kann, dass er Entscheidungen treffen kann, dass er auch einen gewissen Freiraum hat in seiner Arbeitswelt und in seinem Verantwortungsbereich. Würden Sie das unterschreiben?
Wir gehen mittlerweile davon aus, sehr prominent, dass wir sozusagen, wenn wir nach der Natur des Menschen fragen, so können wir sagen, ne? Also was stellt Menschen eigentlich zufrieden, wonach suchen sie, dass Autonomie erleben eine sehr zentrale Komponente ist, neben der Bezogenheit oder Verbundenheit, ne? Also sich als wichtig auch für andere zu empfinden, aber eben auch sich selbst als kompetent, als fähig zu erleben. Das sind so grob, ganz grob gesagt, so die drei Facetten. Bei der Autonomie müssen wir aber natürlich immer im Einzelnen bedenken, dass sie nicht zur Überforderung führen darf. Also es muss auch abgestimmt sein auf die Kompetenzen, die jemand hat oder die jemand entwickelt hat, ne? Auf die Lernchancen, die es im Hintergrund gibt. Ansonsten ist Autonomie nur ein Schönreden von Unstrukturiertheit, Durcheinander oder Überforderung. Deswegen muss man da im einen oder anderen Fall aufpassen, worüber man spricht.
Und wir haben in der Umfrage ja auch die Frau gehört, die gesagt hat, Geld verdienen, wenn ich nicht müsste, da würde ich es auch gar nicht machen. Also die würde schon sagen, dass es eine Art von Bürde ist. Kann Job einfach auch nur Broterwerb sein? Also muss es gleich die Sinnstiftung sein, die wir ja vielleicht auch in einem Hobby, einem Ehrenamt finden könnten?
Also ich denke erstmal, es ist gut, dass Menschen unterschiedlich sind und sie unterschiedliche Schwerpunkte legen und dass die Chance zumindest in einem gewissen Umfang auch besteht, woanders eben zum Beispiel, ne, sich als leistungsfähig oder als autonom oder als bezogen auf andere, um wertgeschätzt von anderen zu erleben. Das kann durchaus auch sein. Wir kennen aufgrund von einer Reihe von Befragungen Antworten auf die sogenannte Lotteriefrage. Ne? Also die Frage, was würden Sie denn machen, wenn Sie ein paar Millionen im Lotto oder sonst wie gewinnen können oder vielleicht eine große Erbschaft, würden Sie denn dann aufhören zu arbeiten oder würden Sie weitermachen? Und insgesamt kann man das so zusammenfassen, dass tatsächlich sehr viele immer noch weiterarbeiten würden. Also das Geld ist es also nicht alleine, aber es gibt natürlich auch einen Prozentsatz, der sagt, nee, also dann, wie sagt man woanders, dann werfe ich die Kelle ins Eck. Also dann höre ich auf, dann mache ich was anderes. Aber es ist eine Minderheit.
Ja, spannend ist ja, dass viele Menschen eigentlich zufrieden sind im Job. Das hat auch gerade eine Befragung zur Arbeitszufriedenheit ergeben, die vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag eines Personaldienstleisters Avantgarde Experts durchgeführt worden ist. Da gaben mehr als 80% der Befragten an, eher bis sehr zufrieden zu sein. Trotzdem hört man ja oft bei uns, oder ist es eigentlich auch so ein Standard, dass man sagt, ach je, ich muss gleich zur Arbeit. Wie viel ist da auch Haltungsfrage?
Ja, Haltung ist selbst wiederum jetzt ein großes Wort. Ich glaube, man muss im Einzelnen aufpassen, ob es nicht manchmal sozusagen dazugehört, auch auf eine gewisse Art und Weise über seine Arbeit zu sprechen, ja, über den Chef zu lästern oder über die Bürokratie. Das ist auch Wohlfall, das ist auch ein gutes Thema. Davon muss man unterscheiden, dass es eine ganze Reihe von Leuten, natürlich, Menschen natürlich gibt, die nicht die besten und tollsten Arbeitsbedingungen haben und die das da zum Ausdruck bringen. Dieser Befund im Übrigen, dass rund 80% zufrieden sind mit ihrer Arbeit, das ist relativ konstant, dieser Wert. Das ist über Jahrzehnte hinweg die Beobachtung. Und man kann natürlich sagen, das ist ja eigentlich ein positiver Wert. Man kann natürlich aber auch sagen, es ist ja entsetzlich, dass immerhin ein Fünftel nicht zufrieden ist mit der Arbeit. Ne? Das ist auch so ein bisschen eine Sichtweise auf diese Befundlage. Nicht zuletzt, aber ich will jetzt nicht zu kompliziert werden, gibt es immer wieder Bedenken, was denn eigentlich eine Rolle spielt, wenn Menschen sagen, sie sind mit etwas zufrieden. Manchmal ist es ja auch so ein bisschen so, ja, so dieses fränkische Bastschau. Ne? Also woanders wäre es auch nicht besser. Und dann sagt man halt, man ist zufrieden, obwohl man es vielleicht nicht wirklich ist, sich teilweise schönredet oder aufgegeben hat, dass es sich nochmal verbessern kann.
Und es vielleicht auch besser geht, wenn man sich damit abfindet.
Selbstverständlich. Das ist auch eine Frage des, sozusagen der Psychohygiene, sich auch auf Situationen einzustellen, die man nicht verändern kann. Ja.
Dr. Winfried Süß, Sie sind Historiker, der sich mit dem Wandel der Arbeitswelt befasst. Unser Anspruch an die Arbeit, da sprechen wir heute auch sicher viel von der Work-Life-Balance. Wir haben es ja schon mal gehört, von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch, von Sinnhaftigkeit war schon ein Stichwort. Nachhaltigkeit und Diversität sind auch Ansprüche, die nicht wenige auch in diesem größeren Zusammenhang an ihren Beruf haben. Die 4-Tage-Woche, insgesamt bessere Arbeitsbedingungen, die gehören zu den Forderungen in tariflichen Auseinandersetzungen inzwischen. Es hat sich einiges verändert, oder? Wenn wir auf eine Zeitspanne schauen, und vielleicht die 1950er Jahre in Deutschland, Nachkriegsjahre, Wirtschaftswunderjahre. Das war eine andere Zeit. Was hat Arbeit damals bedeutet, im Unterschied auch zu heute?
Naja, also alleine das Nachdenken über die Sinnhaftigkeit von Arbeit ist ja, würde ich mal sagen, eine eher neue Entwicklung. Die ist übrigens auch Ausdruck unserer relativ komfortablen Lebensverhältnisse im Vergleich zur restlichen Welt. Wir haben ein sehr hohes Lohnniveau, einen sehr, sehr hohen Lebensstandard, einen Sozialstaat, der uns doch in vielen Lebenssituationen absichert. All das erlaubt es, solche Fragen überhaupt zu stellen. Wenn wir nur mal eine Generation oder zwei Generationen vielleicht zurückgehen in die Zeit des Nachkriegsdeutschlands, die ja bei uns immer sehr positiv mit dem Begriff des Wirtschaftswunders besetzt ist, also ein junger Arbeiter in den 50er Jahren, der vielleicht erlebt hat, wie seine Familie in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre arbeitslos geworden ist, der den Krieg überstanden hat, möglicherweise Flucht und Vertreibung oder die Bombardierung seines Elternhauses. Der war froh, wenn er ein festes Einkommen hatte, mit dem er seine Familie ernähren konnte, eine Wohnung, in die es nicht reingeregnet hat und vielleicht ein Moped oder dann ein VW Käfer oder sogar einen kürzeren Urlaub als Zeichen des neuen Wohlstands. Also von daher haben sich unsere Lebensverhältnisse, das muss man wirklich sagen, dramatisch verändert. Unser Lohnniveau heute ist ungefähr 5-mal so hoch wie in den 1920er Jahren. Das muss man sich mal, also die Kaufkraft unserer Löhne. Urlaub, also noch vor 120 Jahren, also um 1900, gab es Urlaub nur für, sagen wir mal, heute würden wir sagen, die Funktionseliten, also höhere Beamte, Menschen mit größeren eigenen Unternehmen, während der Normalarbeitnehmer bestenfalls ein paar Feiertage hatte. Also erst in den 1920er Jahren setzt sich sowas wie von der Arbeit abgetrennter Urlaub tageweise durch. Wir beginnen in den 1950er Jahren mit etwa 14 Tagen. Heute haben wir 6 Wochen. Auch die 5-Tage-Woche, die uns heute absolut selbstverständlich ist und die wir ja zunehmend in Frage stellen, das ist ja so eine der ganz starken gewerkschaftlichen Forderungen im Augenblick. Sie haben es ja eingangs erwähnt. Mhm. Die 5-Tage-Woche wird erst in den 60er Jahren mit der berühmten Samstags gehört, Fatih, mir Kampagne durchgesetzt. Das war übrigens alles möglich, weil die Produktivität durch technologische Innovationen sich dramatisch verbessert hat und man dann quasi einen Teil dieser Produktivitätsgewinne eben nicht in noch höhere Löhne gesteckt hat, sondern gesagt hat, das geht zum Teil in mehr Freizeit.
Also da hat sich gewaltig was getan, mit Blick auch auf die Uhr, aber doch noch kurz die Frage mit Blick eben auf Last und Bürde. Ist Arbeit eine Last? Da können wir über körperliche Last, auch über Druck und Zeitstress sprechen. Hat es da eine Verschiebung gegeben? Also einerseits mehr Entlastung durch technische Errungenschaften, aber auch andererseits Zeitdruck zum Beispiel?
Ja klar, das ist eine ganz ambivalente Sache. Also wir haben im 19. Jahrhundert beginnt mit der Erfindung der Dampfmaschine eine Entkörperlichung von Arbeit. Also dass körperlich anstrengende Tätigkeiten durch Maschinen übernommen werden. Gleichzeitig haben sie aber auch sowas wie ein neues Zeitregime mit der Stechuhr. Also dass Arbeiter nicht mehr gearbeitet haben, wenn die Sonne aufgegangen ist und untergegangen ist und vielleicht auch mal den blauen Montag sich freigenommen haben, sondern dass sie in ein sehr striktes Korsett von Regeln gebunden worden sind. Sie alle kennen Charlie Chaplin, Modern Times, diesen wunderbaren Film über das Fließband, also solche Mensch-Maschine-Systeme, die sich im 20. Jahrhundert durchsetzen, die setzen Menschen schon ganz schön unter Zwänge. Und das wird ja in der Gegenwart durch digitalisierte Mensch-Maschinen-Systeme wirklich noch mal bis zum Exzess gesteigert. Also wenn Sie an Arbeiter...
Sprechen wir auch noch drüber in dieser Sendung. Gleich nach den Nachrichten geht es dann auch weiter mit der Frage, die Bedeutung von Arbeit in unserem Leben. Sie können sich beteiligen. 00800 4464 4464. Bis gleich. Um 10.35 Uhr geht es hier in der Lebenszeit weiter mit der Frage, ob Arbeit in unserem Leben die Bedeutung nur Last und Bürde ist oder wie haben wir, welches Verhältnis haben wir dazu? Wie geht es Ihnen mit Ihrer Arbeit? Sie können uns anrufen, die 00800 446 4464 wählen oder uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Angerufen hat uns unter anderem Anka Gielen aus Bad Kreuznach bzw. eine Mail geschrieben. Sie schreibt, sie hat 20 Jahre Seminare geleitet für Arbeitssuchende jeglicher Art. Da haben Sie als Moderatorinnen zu Anfang immer einen Vormittag gehabt mit der Frage, was bedeutet Arbeit für Sie? Was bedeutet auch Arbeitslosigkeit für Sie? Und sie schreibt, die Diskussionen waren immer sehr lebhaft und engagiert. Im Zentrum stand fast immer, dass nicht das Geld das Ausschlaggebende war, sondern die Befriedigung durch die Arbeit, der Sinn, über den wir auch schon hier gesprochen haben. Und sie schreibt auch, eine Reinemachfrau hat das berichtet, die wusste, dass ohne ihre Arbeit die Räume nicht sauber sind und das sehr befriedigend fand. Vor allem auch der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen war wichtig. Sie selbst hat die Arbeit übrigens sehr gerne gemacht. Es war eine lebendige und befriedigende Tätigkeit. Soweit also die Mail unserer Hörerin aus Bad Kreuznach. Wir haben eine andere Mail bekommen von einer Hörerin, Claudia Dickmann, die uns geschrieben hat, dass sie tatsächlich in ihrem Umfeld beobachtet, dass die Arbeit fast nur noch als Last empfunden wird. Ihr Mann ist Richter, leidet schon lange unter der schlecht umgesetzten Digitalisierung und der veränderten Arbeitswelt. Er flüchtet nun mit 63 trotz hoher Abzüge total erschöpft in die Pension. Eine Freundin von ihr bei einem Verlag, die erlitt angesichts von 900 E-Mails täglich einen Nervenzusammenbruch. Die Arbeitswelt, so schreibt sie, wird unmenschlich nachverdichtet. Lediglich der Effizienzgedanke zählt und Management und Arbeitskräfte kooperieren oft nicht, schreibt uns also Frau Dickmann aus Hamburg. Und da möchte ich nämlich anknüpfen an das, was wir vor den Nachrichten kurz auch schon angesprochen haben. Winfried Süß als Historiker, haben Sie uns geschildert, wie sich das auch verändert hat. Einerseits, Sie haben Charlie Chaplin erwähnt, die Technisierung und jetzt auch hin zur Digitalisierung, da passiert auch einiges, was durchaus auch Stress bedeuten kann, wenn wir diese E-Mail auch nochmal dazu nehmen. Wie beobachten Sie das?
Also wir haben, würde ich mal sagen, eine neue Art von Arbeitsbelastung. Sie ist weniger körperlich. Also das nimmt tatsächlich im Verlauf des 20. Jahrhunderts sehr stark ab. Also für die meisten Menschen jedenfalls. Sie hat aber sozusagen ganz neue und sie haben mit der Digitalisierung sicher ganz wesentlich ganz neue Herausforderungen. Also mit diesen E-Mails. Also ich bin Wissenschaftler, ich arbeite sehr viel auch im Homeoffice. Da ist mit Sicherheit ein Grundproblem, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Nichtarbeit ziemlich fließend sind. Und es gibt Menschen, die finden das angenehm. Es gibt aber auch viele, die empfinden sozusagen diese flüssiger werdenden Grenzen als große Belastung. Ich würde aber hier sozusagen weniger eine Richtung der Entwicklung betonen, sondern sagen, dass wir es mit ambivalenten Entwicklungen zu tun haben. Die Digitalisierung schafft ja auch wirklich neue Freiräume für viele Menschen, Stichwort Homeoffice.
Ja, wie empfinden Sie das persönlich, wenn ich Sie auf Ihre Arbeit anspreche? Sie haben es gerade ja erwähnt, Sie arbeiten eben tatsächlich viel im Homeoffice. Achten Sie da auch darauf, dass die Balance stimmt?
Ich würde mal sagen, viel zu wenig. Und das hat lange gedauert, bis ich auch gelernt habe, drauf zu achten. Also so die ersten 20 Jahre seines Arbeitslebens ist man da ja so ein bisschen leichtfertiger. Ich habe nun einen Beruf, der auf der einen Seite manchmal herausfordernde Arbeitsbedingungen hat, der aber auch mit einem ganz großen Privileg verbunden ist, nämlich dass ich den Gegenstand meiner Tätigkeit doch sehr frei wählen kann. Und ich würde sagen, dieses Privileg sozusagen wiegt dann problematische Arbeitsbedingungen manchmal schon sehr auf.
Also ein Privileg, das nicht jeder hat, und darüber können wir sicher auch noch sprechen, welche Grundbedingungen die Einzelnen haben. Das ist sicherlich auch sehr unterschiedlich, was man dann tatsächlich mit seiner Arbeit dann auch gestalten und machen kann. Friedrich Welter hat uns angerufen und wartet schon in der Leitung aus dem Saarland. Schönen guten Morgen, Herr Welter.
Guten Morgen.
Und die Regie hat mir gesagt, Sie sind Kapitän AD, richtig?
Das ist richtig.
Wie haben Sie Ihre Arbeit als Kapitän empfunden?
Teilweise sehr hart, aber sie hat mir auch viel gegeben.
Inwiefern? Was hat sie Ihnen gegeben?
Sie trug zur inneren Befriedigung bei. Wenn man etwas geleistet hat, man hat ein Schiff gefahren, die Passagiere waren zufrieden, das befriedigt innerlich sehr.
Und hatten Sie das auch bei Ihren Mitstreitern auf dem Schiff so, dass Sie das Gefühl hatten, es ist auch wichtig, dass man da vielleicht an einem Strang zieht? Und ich denke mir, auf dem Schiff ist es wahrscheinlich sehr wichtig, dass man da miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. War das Teil dessen, was Sie als befriedigend auch empfinden haben und Ihre Mitfahrer eben auch?
Ja, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass alle Leute an Bord an einem Strang ziehen. Und das war auch überwiegend der Fall.
Wenn wir heute über Last und Bürde sprechen, mit einem Fragezeichen dahinter, die Bedeutung von Arbeit in unserem Leben, was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern damit auf den Weg geben wollen?
Ich denke, man muss seinen erlernten Beruf so gut ausüben, wie man kann. Dann findet man auch Befriedigung im Beruf. Und die Sinnfrage stellt sich überhaupt nicht.
Was würden Sie unter Sinnfrage verstehen, wenn Sie sagen, Sie hatten ja auch eine Befriedigung in Ihrem Job, Sie konnten sich identifizieren über die Arbeit. Ja. Was unterscheidet das dann in der Sinnfrage?
Und es ist ja auch so, die Persönlichkeit ist ja eng mit dem Beruf verbunden. Man identifiziert sich ja mit seinem Beruf und hat dementsprechend die Stellung in der Gesellschaft.
Herr Welter, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns angerufen haben. Und man hört ja auch raus, dass es durchaus eine Frage ist, wie man auf seine Arbeit schaut, ob man damit zufrieden sein kann oder nicht. Wir haben eine Hörerin, die uns geschrieben hat, sie arbeitet als Vorsitzende der Mitarbeitervertretung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Und ihre Erfahrungen mit der Arbeit und den Mitarbeitern, die sie vertritt, die sind geprägt von Frust und Unzufriedenheit. Die Mitarbeiter fühlen sich überlastet und nicht ernst genommen. Sie persönlich sieht das anders. Sie versteht diese Unzufriedenheit gar nicht und findet auch, dass wir von unserer Dienststelle, also dass die Mitarbeitenden von der Dienststelle ernst genommen werden. Die wenigsten aber wenden sich an ihre Vorgesetzten, um ihre Probleme zu besprechen. Und sie stellt eben grundsätzlichen Frust und Unzufriedenheit fest, der aber keinen wirklichen Grund hat. Für sie stellt sich die Frage, wie sie diese Einstellungen und Haltungen gegenüber der Arbeit umgehen kann. Und diese Mail habe ich mit dazu genommen zu dem, was uns Friedrich Welter als ehemaliger Kapitän zur See da gerade auch erzählt hat. Um das auch mal in die Runde zu geben, Doris Brenner, als Personalentwicklerin und Karriereberaterin und auch Coach. Es ist ja wirklich auch oftmals so eine Frage der Einstellung, wie schaue ich auf meine Arbeit? Ist ja auch in der Runde schon angeklungen. Welchen Rat können Sie da geben?
Ja, also ich glaube, dass viele Menschen es unterschätzen, welchen Einfluss sie auf ihre eigene Zufriedenheit und auch auf die Gestaltung von Arbeit tatsächlich haben. Wir haben vorher ja gehört von dieser Reinemacherfrau, die ja eine Tätigkeit hat, die man sicherlich jetzt nicht als die inhaltliche Erfüllung vom Grundsatz her sehen würde. Aber sie sieht einen Sinn in dem, was sie tut, dass sie anderen damit schöne Räume gibt. Ich kann Ihnen ein anderes Beispiel machen von einem Toilettenmann, der an einer Raststätte diese Toilette mit frischen Blumen täglich geschmückt hat, der klassische Musik dort laufen lässt, aber im schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte seine Gäste empfängt und ein freundliches Wort hat. Also das sind einfach nur Beispiele, wie Menschen für sich in einer inhaltlichen Aufgabe, die wir jetzt allgemein sicherlich nicht als die mit der größten Gestaltung beurteilen würden, aber für sich selber da Rahmen schaffen und eine große Befriedigung dann auch haben. Also von daher klares Plädoyer, sich in der Arbeit wirklich auch Gedanken zu machen, wie kann ich für mich selber das Ganze wertvoll machen und auch, dass ich einfach mehr Freude dran habe.
Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt Berufe, die sind wirklich auch belastend. Also möglicherweise funktioniert das nicht immer, also die Haltung zu wechseln. Vermutlich geht das gar nicht immer. Was macht man dann?
Ja gut, also was wir immer wieder hören, sind die Rahmenbedingungen, die den Menschen die großen Probleme machen. Und das ist oft der Führungsstil, die Führungskultur, das, wie in Unternehmen miteinander umgegangen wird. Wir haben ja gerade von dem Kapitän auch gehört, es ist so wichtig, an einem Strang zu ziehen. Das erleben wir immer wieder, dass Menschen einfach das Gefühl haben, dass genau das in ihrer Organisation nicht passiert, gerade auch in größeren Unternehmen, dass ganz, ganz viel über Politik, über Ellenbogen, eigene Interessen durchzusetzen, nicht dieser gemeinsame Spirit gelebt wird. Also das sind Faktoren, auch gerade die eigene Führungskraft, die eben nicht das vorlebt, was proklamiert wird. Das ist das, was vielen Menschen das Arbeiten etwas vergällt und eben die Unzufriedenheit auch mit sich bringt. Es ist nicht zwingend die Aufgabe selber.
Aber das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was können Unternehmen tun, damit sich die Mitarbeitenden zufriedener fühlen? Das war ja auch die Frage unserer Hörerin, die uns da geschrieben hat. Mhm. Sind die Unternehmen da auch in der Pflicht und was raten Sie denen? Sie beraten ja auch Unternehmen dazu.
Ja, also sie sind nicht nur in der Pflicht, sondern es ist natürlich ihr ureigenes Interesse, zufriedene Mitarbeitende zu haben, weil wir ganz klar sehen, Menschen, die zufrieden sind, die mit Freude an ihre Arbeit gehen, sind einfach wesentlich produktiver und Teams, die zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten, haben einen deutlich besseren Output. Also von daher ist es im ureigenen Interesse der Unternehmen zu schauen, was können wir tun, dass die Mitarbeitenden zufrieden sind. Das beginnt jetzt natürlich in der Zeit nach Corona damit, wie überhaupt gearbeitet wird, nachdem alle mehr oder weniger die Homeoffice-Regelungen sehr weit ausgedehnt haben, viele nur von zu Hause gearbeitet haben, dass die Firmen wieder auch versuchen, die Menschen mehr in die Büros zu bekommen, für den Austausch, um so ein Identifikationsgefühl auch zu bekommen. Da haben sie teilweise jetzt ziemlich Gegenwind, da die Menschen sich auch da eingerichtet haben zu Hause. Und das hängt sehr von der persönlichen Situation ab, ob Menschen fast nur zu Hause arbeiten wollen oder wieder auch ganz froh sind, in die Arbeit zu kommen. Also Unternehmen müssen schauen oder müssen gucken, dass das einen Anreiz darstellt. Es muss Sinn machen, wieder in die Firma zu kommen, für das Gemeinschaftsgefühl, für den Austausch, für die Kommunikation und damit auch die Kreativität im Austausch, dass da wieder Neues auch entsteht und Bindung zum Unternehmen wieder ausgeprägter ist.
Also eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe sicherlich auch. Und Sie sagen es ja auch, es gibt ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen auch von Seiten der Arbeitnehmenden. Klaus Moser, vielleicht auch an Sie als Psychologe nochmal die Frage, wie sehr sind die Arbeitgebenden in der Pflicht? Was hat ein Unternehmen von zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Warum ist es wichtig, sich da auch zu kümmern?
Naja, dass Arbeitszufriedenheit nicht völlig irrelevant ist, das ist natürlich offensichtlich. Wir haben klare Befundlagen, dass sich das ausdrückt in Fluktuationen und in Zeiten, in denen sich viele ja Jobs aussuchen können, ist das natürlich letztlich ein hochrelevanter Punkt. Ob die Arbeitszufriedenheit so furchtbar hoch mit der erbrachten individuellen Leistung oder gar Produktivität zusammenhängt, das kommt ein bisschen drauf an, will ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Aber was wir relativ gut wissen, ist, dass die Zufriedenheit mit freiwilligem Engagement, mit kooperativem Verhalten, ne, also spontan andere zu unterstützen und so weiter, dass das damit stark zusammenhängt. Ne? Also nicht darauf zu warten, dass man gesagt bekommt, was man tun soll. Darf ich vielleicht eine Sache noch ergänzen zum Thema Führungskräfte und deren Verhalten und deren Einfluss?
Ja, sehr gerne. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den wollen wir auch gerne noch vertiefen.
Ich bin vollends d'accord mit meiner Vorrednerin sozusagen, dass das ein kritischer Fall ist. Also wir wissen, dass Führungsverhalten einer der entscheidenden Stressoren ist sozusagen. Ne? Also wenn es Ich sage es jetzt mal so, wenn es toxisch ist. Ich denke aber, dass man auf der anderen Seite auch nochmal reflektieren müsste von Seiten der Unternehmen, welche positive Funktion Führungskräfte haben und denen das auch ein bisschen deutlicher machen. Und ich will es so auf den Punkt bringen, man muss auch akzeptieren, dass man als Führungskraft vielleicht sogar mit zur Sinngebung oder Sinnstiftung des Teams beiträgt, im positiven Sinn. Also man darf sich nicht zurücknehmen oder für unwichtig oder für leicht austauschbar sehen. Und das ist ja auch etwas, was nicht alle so spontan und sofort für sich akzeptieren würden. Also ich bin für mein Team bedeutsam in dem, was ich tue, auch im positiven Sinne. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein teilweise fehlt.
Das heißt, das würden Sie raten, dass die Unternehmen darauf achten, dass Führungsleute genau dieses Bewusstsein vermitteln können?
Ja, also das ist repräsentieren. Also wir haben ja immer noch den typischen Reflex, naheliegenderweise, dass Leute, die fachlich besonders gut sind, dann auch eher befördert werden. Und wir wissen ja schon lange, dass einige auch Probleme haben mit dieser neuen Rolle. Ne? Also klassisch hieß es dann ja immer, da muss ich ja so viel mit anderen reden und so, ne? Und komme ja gar nicht mehr zu meiner Arbeit. Also ein Problem mit dem Rollenverständnis. Aber ich würde sagen, darüber hinaus ist es noch etwas anders, nämlich sich darüber klar zu sein, dass eben sowas wie Vorbildwirkung und manch anderes mehr bis dahin geht, dass das, wie ich selbst auch mich kümmere um die Leute, aber auch über die Arbeit spreche und über die Dinge, die zu tun sind, dass es mithilft zu definieren, dass das wertvoll ist, was man tut. Also ein Beitrag ist zur Sinnstiftung für das Team.
Also die Vorbildfunktion nochmal auch hervorgehoben. Thomas Heil ist in der Leitung, ein Hörer, der uns aus Berlin angerufen hat und den ich herzlich begrüße hier in der Runde. Schönen guten Morgen, Herr Heil.
Guten Morgen.
Sie haben was zum Thema Arbeit zu sagen. Wie geht es Ihnen mit Ihrer Arbeit?
Mir geht es mit meiner Arbeit sehr gut. Ich bin 73 Jahre und als Arzt tätig und immer noch tätig und habe das Glück, jetzt quasi als Untermieter in der Praxis meiner Frau untergekommen zu sein, wo ich dann auch unter Beobachtung meiner Frau noch 3 Tage in der Woche arbeite und nicht mehr. Das macht große Freude.
Das heißt, Ihnen käme es gar nicht in den Sinn, mit 73 Jahren zu sagen, naja, jetzt mache ich mal was ganz anderes, ich genieße meinen Ruhestand, ich reise, sondern Sie sagen, also Ihre Arbeit, die ist Ihnen so wichtig und die gibt Ihnen so viel, Sie machen weiter.
Ja, nicht ganz. Ich habe einige Hobbys und wie gesagt, nur noch mit 3 Tagen in der Woche gibt es genügend Platz und Zeit, anderes zu tun, das Leben zu genießen, den Hobbys nachzugehen, zu reisen, Museumsbesuche und so weiter und so weiter.
Das klingt so, als hätten Sie Ihre ganz persönliche Work-Life-Balance gefunden jetzt.
So ist ja. Die habe ich schon sehr lange und das ist quasi das Ergebnis und nicht eine Notlösung einer Work-Life-Balance, die schon über Jahr und Jahrzehnte praktiziert ist.
Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt? Wir haben ja in der Sendung auch schon darüber gesprochen, dass sich Arbeit auch verändert hat in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten. Wie würden Sie das bei sich beschreiben?
Ich hatte eigentlich immer große Freude an der Arbeit und habe mir vorwiegend auch Arbeitsplätze an Universitätskliniken und so weiter suchen können, um das, was mir mit diesem Beruf vereinbar schien, auch zu verwirklichen. Also das ist das, wo ich auch gerne mal zurückkäme auf die Kommentare der ihrer Kommission dort in der Runde. Diese Frage und das hohe Gut der Selbstbestimmtheit. Und deswegen, wenn ich das auch noch sagen darf, dieser Begriff des Jobs, der mir gar nicht gefällt und der vielen in meiner Generation auch nicht gefällt, weil er so etwas Unverbindliches, so etwas Belangloses signalisiert. Und wir haben so gute Begriffe in der deutschen Sprache. Und wenn ich als Arbeitssuchender in ein Jobcenter gehe, dann habe ich doch eine andere Einstellung, als wenn ich zu einer Arbeitsagentur gehe. Das ist jetzt etwas spitzfindig, aber wie gesagt, zu meiner heranwachsenden Zeit hatten wir natürlich Jobs, um Reisen in den Sommerferien zu bezahlen oder uns irgendetwas zu leisten. Und hier ist doch, wenn ich eine Berufsausbildung habe, dann nehme ich doch keinen Job an. Dann nehme ich eine Arbeit an oder ein Angestelltenverhältnis, in dem ich das Erlernte oder den Beruf umsetzen kann. Das finde ich diskriminiert den Wert der Arbeit oder die Wertigkeit der Arbeit.
Ein ganz, ganz spannender Aspekt, den Sie da auch beschreiben. Thomas Heil, erstmal herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen hier reingebracht haben und uns geschildert haben, was Sie über Arbeit denken, fühlen, wie Sie Ihre Arbeit empfunden haben und immer noch empfinden, 3 Tage in der Woche. Ich möchte das gerne mal weitergeben, auch in unsere Runde. Winfried Süß als Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Ich habe bei dem Begriff Job und Arbeit zunächst ein bisschen nachdenken müssen, aber dann, ich denke, es ist sehr nachvollziehbar, auch an meine Studierendenjobs gedacht und meine Arbeit, die ich jetzt ausübe. Dass wir heute mehr über Jobs sprechen, auch vom Jobcenter, ist das ein Zeichen dafür, dass sich auch was verändert hat in der Haltung zu unserer Arbeit oder gerade nicht?
Ich finde die Differenzierung, die unser Hörer eingebracht hat, finde ich sehr, sehr gut, weil sie auf einen ganz wichtigen Punkt hinweist, nämlich, dass es bei Arbeit, ich spreche jetzt nicht vom Job, tatsächlich um mehr geht als nur um eine faire Bezahlung, die auch wichtig ist. Und dass wir einen gesetzlichen Mindestlohn haben, inzwischen zeigt, dass wir in diesem Punkt Probleme haben, sondern es geht eben auch um sowas wie eine Stabilität oder zumindest berechenbare Zukunftserwartungen, die mit der Arbeitsstelle verbunden sind. Auch das wird immer schwieriger. Und es geht um Mitwirkungsmöglichkeiten in der Arbeit, also ein gewisses Maß an auch Bestimmung über die eigene Arbeit. Da ist Deutschland im sozusagen Weltvergleich eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Wir haben sowohl auf der Mikroebene der Betriebsräte als auch auf der Makroebene vergleichsweise viel Demokratie am Arbeitsplatz. Aber ich glaube, da kann man eigentlich noch ganz schön nachlegen. Und zwar auch, weil wir eben merken, dass gerade in Situationen, wo die Arbeit sich sehr stark verändert, Arbeitnehmervertretungen nicht nur wichtig sind, um sozusagen schlimme Auswüchse dieser Veränderung zu verhindern, sondern auch um diesen Wandel aus Arbeitnehmerperspektive mitzugestalten.
Und weil Sie das nochmal auch so gesagt haben, Arbeit bedeutet auch Stabilität und es geht auch um die Mitwirkungsmöglichkeiten. Entschuldigung. Das ist ja auch etwas, was im Laufe der Zeit sich tatsächlich auch verändert hat. Also wenn wir überlegen, es gab große Firmen, da hat man angefangen als Auszubildende, ist dann da geblieben, hat Karriere gemacht, ist in dem Unternehmen wie in der Familie geblieben. Da hat sich ja eine Menge verändert. Also inzwischen wird von den Arbeitnehmenden sehr viel Flexibilität gefordert. Lebenslanges Lernen ist ein ganz, ganz großes Stichwort, gerade auch wenn wir auf die Technologisierung gucken und auf die technischen Entwicklungen. Würden Sie sagen, das ist etwas, das muss man irgendwie ausgleichen, also diese Stabilität, und die ja auch Sicherheit bedeutet. Da müssen wir gucken, dass wir in unserer Gesellschaft den Mitarbeitenden irgendwie ein gutes Gefühl für geben.
Jetzt bewegen wir uns von der empirischen auf die normative Ebene. Das ist immer was Wissenschaftler nicht so gerne machen, aber ich versuche trotzdem mal zu antworten. Also wir haben eine grundlegende Veränderung in der Arbeit, Sie haben es angesprochen, dieses berühmte fordistische Normalarbeitsverhältnis, das übrigens ein primär männliches Arbeitsverhältnis war, ja. Also wo man ein Bildungspatent erwirbt, also eine Ausbildung oder ein Studienabschluss, dann mit 25 oder 16 in eine Firma eintritt und da bis zum Ende seiner Berufslaufbahn bleibt, das ist in der Tat seltener geworden. Und wir haben heute eine ganz starke Polarisierung der Arbeitsverhältnisse. Übrigens entlang einer durch Wissen gezogenen Linie. Also Wissen ist nicht mehr der Eingang in eine erfolgreiche Berufslaufbahn, sondern ist quasi eine permanente Notwendigkeit, sich da zu verändern. Sonst stürzt man ab in sozusagen der Hierarchie der Berufe. Und das ist natürlich für Arbeitnehmer eine unglaubliche Herausforderung. Also Unternehmen haben das auch erkannt, weil sie brauchen Mitarbeiter, die sich fortbilden. Also hier sehe ich tatsächlich auch noch politische Nachsteuerungsmöglichkeiten, dass man zum Beispiel solche Sachen wie Bildungsurlaub sozusagen noch stärker fördert.
Das ist sicher ein Punkt, an dem wir auch nach den Nachrichten noch sehr gut weiter reden können. Was brauchen wir auch mit Blick in die Zukunft, wenn wir auf unsere Arbeitswelt in einem ja sich sehr rasant entwickelnden Tempo schauen? Nur Last und Bürde mit einem Fragezeichen dahinter, das ist das Thema, über das wir heute sprechen, die Bedeutung von Arbeit in unserem Leben, hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Sie können sich noch beteiligen, die 00800 446 4464 wählen, eine Nummer, die bundesweit, ja europaweit gebührenfrei ist. Und Sie können uns auch eine E-Mail weiterschreiben an die lebenszeit@deutschlandfunk.de. Mit dabei sind nach wie vor Dr. Winfried Süß vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, Professor Dr. Klaus Moser, Psychologe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Doris Brenner. Und wir hören Sie vielleicht gleich hier bei uns in dieser Sendung, wenn Sie uns anrufen, die 00800 4464 4464 wählen. Und dann sage ich einfach mal bis gleich nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Weiter geht es hier in der Lebenszeit mit der Frage, was wir von unserer Arbeit in unserem Leben erwarten. Ist es Last und Bürde? Ist es Erfüllung? Wie gehen wir persönlich alle damit um? Petra Enzminger ist weiter am Mikrofon und unsere Expertin, unsere Experten in der Runde sind nach wie vor Dr. Winfried Süß, Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, Professor Dr. Klaus Moser, er ist Psychologe an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Doris Brenner ist mit dabei, Personalentwicklerin, Karriereberaterin und Coach. Und Frau Brenner, Sie sind auch unternehmensberatend tätig, unterstützen bei der Mitarbeiterfindung. Was ist da Ihr Rat auch an die Unternehmen? Es ist ja auch Geben und Nehmen. Also wer gute Angestellte gewinnen und halten will, der sollte auch was für die Arbeitszufriedenheit tun. Was für Ansprüche gibt es da?
Ja, also ein ganz zentraler Punkt, der immer wieder aufkommt, ist das Thema eben der Life-Work-Balance, mhm. Vor allen Dingen eben auch das Thema Partnerschaft und Karriere vereinbaren zu können. Und da kann man Unternehmen einfach nur raten, hier wirklich Angebote auch zu machen, Menschen genau darin zu unterstützen, dass sie beides leben können. Das macht gerade für die gut qualifizierten Paare den entscheidenden Unterschied, für welchen Arbeitgeber sie sich auch entscheiden und zu welchem Arbeitgeber sie dann auch eine Bindung aufbauen.
Und da hat sich auch eine Menge verändert, wenn wir auch nochmal an das denken, was Winfried Süß uns ja auch gerade vor den Nachrichten noch erklärt hat, worauf ausgerichtet ja auch die Firmen und die Ausbildung waren noch in frühen Jahren dieser Bundesrepublik in den Firmen. Da ging es hauptsächlich um die Jobs der Männer. Inzwischen wird da auch darauf geachtet, dass es eben ja für beide diese Work-Life-Balance gibt, sowohl für den Mann als auch für die Frau, richtig?
Ja, also ich meine, wir haben einfach mittlerweile so viel gut qualifizierte Frauen, die wir einfach vor der demografischen Entwicklung, die wir haben und dem Fachkräftemangel dringend brauchen. Und wir können uns einfach als Volkswirtschaft es überhaupt nicht leisten, dass diese Arbeitskräfte nicht sinnvoll und produktiv auch tätig werden können. Und die Paare wollen es auch. Also das ist meiner Meinung nach auch der entscheidende Punkt, dass grundsätzlich diese Bereitschaft und der Wille, beides zu leben, auch da ist. Und genau deshalb sollten die Unternehmen hier unterstützen. Da gibt es eben ganz praktische Dinge, wenn Standortwechsel da sind, eben unterstützend tätig zu werden, auch für die Partnerin oder den Partner durch Beratung, durch Angebote. Und eben dann jetzt, wenn es um Familien geht, wird zunehmend eben auch die Kinderbetreuung da Angebote zu machen. Also da sind große Herausforderungen für die Unternehmen da, wo sie sich von Wettbewerbern auch abheben können.
Und meinen Sie, das ist angekommen bei den Unternehmen, denen Sie Einblick haben?
Ja, also ich meine, das ist ja mit auch eine Aufgabe, wenn man von externen Unternehmen begleitet, ihnen diese Perspektive und die Erwartungen da deutlich zu machen und Konzepte zu entwickeln. Also das, was man heute auch Employer Branding nennt, dass sie sich da positiv eben für Arbeitnehmer und Bewerbende auch positionieren. Und das eben nicht nur in Lippenbekenntnissen, das ist sicherlich ganz wichtig, dass ich nicht nur Sonntagsreden habe und schöne Ankündigungen, sondern dass es eben dann auch im Alltag umgesetzt wird.
Also dass in der Stellenausschreibung alles schön klingt und wenn man dann in die Firma kommt, dann merkt man, na, das ist alles gar nicht so Gold, was da glänzend angeboten wurde.
Das ist ein Problem, klar. Also das funktioniert, hat dann eher den Bumerang-Effekt.
Hm. Ferdinand Bayer ist in der Leitung, er ist 21 Jahre alt und hat uns angerufen, weil, erstmal schönen guten Morgen, Herr Bayer, Sie was mit Ihrer Arbeit verbinden?
Also ich muss sagen, ich bin persönlich relativ froh mit meiner mit meinem Arbeitsumfeld und arbeite auch zusammen mit Leuten an Themen, die uns interessieren. Vielmehr geht es mir aber darum, dass ich im weiteren Umfeld merke, dass es eine zunehmende Distanz zwischen dem Arbeitsalltag von vielen Leuten gibt und den Konsequenzen und den tatsächlichen Ergebnissen ihrer Arbeit. Und dass dies eben durch Unternehmensstrukturen und auch viel interner Bürokratie innerhalb von Konzernen oft erweitert wird. Unter Ingenieuren zum Beispiel gibt es den Begriff PowerPoint Engineering, der daraus stammt, dass eben manche Ingenieure so viel Zeit damit verbringen, ihre eigenen Entwicklungen zu erklären und zu präsentieren und zu rechtfertigen, dass sie gar nicht erst dazu kommen, in ihrem Arbeitsalltag ihre technische Ausbildung zu nutzen und anzuwenden. Und ich denke, dass wenn es eben um Motivation geht und eben darum, die Arbeit nicht nur als ein Muss zu sehen, sondern auch als eine Möglichkeit, irgendwie eine Passion auszuleben, dann denke ich, dass eben Dinge wie Benefits und auch Work-Life-Balance sehr gut und auch sehr wichtig sind. Aber wenn die Kernmotivation nicht greifbar ist hinter dem, was man tut, dann ist es, glaube ich, schwer durch Benefits, Work-Life-Balance etc., diese fehlende Motivation auch wieder auszugleichen.
Und wenn Sie eingangs gesagt haben, dass Ihre Arbeit Sie selbst glücklich macht, dann haben Sie dieses Korsett, sag ich mal, was Sie da beschrieben haben, was zum Beispiel die Ingenieure haben, die interne Bürokratie, das haben Sie selber nicht.
Das kann ich nicht so unterschreiben. Also es ist auch so, dass mir das immer wieder vorkommt im Arbeitsalltag.
Was machen Sie, wenn ich fragen darf?
Ich arbeite im technischen Bereich und forsche an Wasserstofftechnologien für Wasserstoffantriebe.
Mit einem relativ großen Freiraum in Ihrer Forschung.
Das stimmt, ja. Mhm. Da habe ich eben Glück und deswegen geht es mir auch nicht unbedingt um meine persönliche Situation, sondern eben um das, was ich unter Freunden und im weiteren Umkreis mitkriege. Und in dem Sinne, meine Hoffnung für, vielleicht ist das auch eher was an jüngere Arbeitstätige wie mich selbst oder Leute, die sich gerade am Anfang ihrer Karriere befinden. Meine Hoffnung ist, dass es eben aktuell so viele kritische Themen für die Zukunft gibt in der aktuellen Lage, in der sogenannten Polykrise. Es gibt an allen Ecken und Enden etwas zu tun. Und deswegen ist wirklich meine Hoffnung, dass man etwas finden kann, was einen motiviert und dass eben auch dies nicht verloren geht in dem ganzen sonstigen Dingen, die einem im Arbeitsalltag so begegnen.
Und wenn Sie auf unsere Expertinnen, unsere Experten gucken, hätten Sie da eine Frage speziell an den einen oder anderen hier in der Runde?
Ja, eine Frage wäre, ob dies erforscht wurde schon, ob es Studien dazu gibt, dass zum Beispiel auch Handwerker oder Menschen mit sagen wir mal, physischer Arbeit oft fröhlicher sind in dem, was sie tun und Genugtuung finden, als Leute, die, sagen wir mal, zum Beispiel in einem Büro arbeiten. Oder in Konzernen arbeiten.
Ich glaube, das Leiden an der Bürokratie, das kennt man auch im Handwerk. Da haben wir auch schon Sendungen zu gemacht. Das goldene Handwerk ist da auch ziemlich gepiesackt, was das ein oder andere an Anträgen ausfüllen und etc. angeht. Ja. Ich danke Ihnen aber erstmal, dass Sie uns angerufen haben, Ferdinand Bayer, und uns geschildert haben, Ihre Beobachtungen in Ihrem Freundeskreis, in Ihrem Umfeld. Und das deckt sich vielleicht auch ein bisschen mit dem, was wir auch an Studienlage kennen über die Zahlen derjenigen, diejenigen, die vielleicht doch nicht zufrieden sind? Wir haben eingangs gesagt, etwas mehr als 80% geben Arbeitszufriedenheit an. Da haben wir schon von Klaus Moser, unserem Psychologen in der Runde, ja auch gehört. Es ist immer auch eine Frage, wie blickt man jetzt auf den Job? Man ist vielleicht einigermaßen zufrieden, aber glücklich ist dann immer noch was anderes. Und es gibt die Gallup-Studie, die auch sagt, über 7,3 Millionen Beschäftigte in Deutschland, die haben innerlich bereits schon gekündigt. Nur 14% der Arbeitnehmenden sind emotional noch hoch gebunden. Das ist vielleicht auch was, Klaus Moser, was wir da nochmal aufgreifen können, auch verbunden mit der Frage, ist man im Handwerk möglicherweise auch glücklicher, wenn man die Situation der Ingenieure sieht, die er da beschrieben hat, mit diesen Bürokratiekästen, in denen man gefangen ist. Würden Sie sagen, das geht deutlich auf die Motivation und das hat vielleicht auch was damit zu tun, wie so viele Arbeitnehmende ihren Job oder ihre Arbeit inzwischen betrachten?
Ja, selbstverständlich. Und das lässt sich so subsumieren um eine zentrale Geschichte, über die wir schon gesprochen haben, das ist die Autonomie. Ne? Mhm. Und in größeren Unternehmen, wie pflege ich das manchmal zu sagen, haben sie ja immer noch mal jemanden über ihnen, ne? der ihnen dann mehr zu sagen hat und gegenüber dem man sich rechtfertigen muss. Also selbst wenn man in einer Führungsposition ist, ne? Und man noch höhere Führungskräfte und so weiter und das kann in extenso betrieben werden und ist natürlich eine schwierige Sache. Und das motiviert gar nicht so wenige Menschen, kenne ich auch einige davon. Zum Beispiel, nachdem sie einiges an Erfolg erlebt haben, auch in Karriere, auch Aufstieg, dann dennoch wegzugehen und sich lieber selbstständig zu machen und mal sozusagen lieber erstmal weniger zu verdienen und mehr zu arbeiten, aber ich muss mir nicht dauernd nochmal was sagen lassen von Leuten, die unter uns gesagt mehr, noch ein höheres Gehalt haben, aber noch weniger Ahnung. Das ist ein Frustrationspotenzial, das gibt es natürlich. Und da man ja solch große Unternehmen per Definition nicht im Handwerk hat, deswegen würde ich jetzt dem jungen Hörer da sagen, ja, das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass genau das so ist, weil das halt eben, ne, da gibt es eben nicht drei Ebenen drüber und zumindest bei vielen Handwerksberufen ist es zudem ja so, dass man ja das Schöpferische noch direkt erlebt. Ne? Also man hat direkt die Problemlösung beim Kunden oder der Klassiker wäre natürlich der Schreiner, der ein schönes Produkt erstellt und dann steht das da und andere freuen sich drüber und man hat sozusagen das Resultat seines Tagwerks dann auch direkt vor Augen.
Und wenn wir über die Rahmenbedingungen sprechen, dann möchte ich gerne Petra Eberl mit in unsere Runde holen, eine Hörerin, die uns aus Augsburg erreicht. Schönen guten Morgen, Frau Eberl.
Grüß Gott, hier ist Petra Eberl, ja.
Genau, und Sie sind schon länger in Lohn und Brot, in Anführungszeichen. Was arbeiten Sie?
Ich habe mit 16 das Berufsleben angefangen und das war vor 42 Jahren. Und habe da ursprünglich als Bankkauffrau angefangen und bin jetzt seit 7 Jahren im sozialen Bereich tätig, im Erzieherbereich und seit 3 Jahren Sozialpädagogin. Und ich wollte in diese interessante Diskussion von Ihnen, und Sie haben auch da schon einen sehr schönen bunten Strauß aufgezeigt, der alles damit reinfließt, einfach noch einen weiteren Aspekt reinbringen. Einmal der Lebensabschnitt, denn ich weiß auch ganz konkret von mir selber, dass ich mit 35, 40 noch einen ganz anderen Elan, Bereitschaft, Energie hatte, was zu verändern, als jetzt, wo ich weiß, ich habe jetzt noch 6 Jahre und merke natürlich eine gewisse Müdigkeit in Anführungsstrichen. Man merkt, dass man die Welt nicht bewegen kann und Dinge einfach hinnehmen muss. Und wie gesagt, aktuell im sozialen Bereich, ich bin in einer Kommune tätig, auch die ist sehr groß und da möchte ich mich den Ausführungen meines Vorgängers auch anschließen. Auch da gibt es sehr viele träge Strukturen, die Hierarchie ist auch da sehr ausgeprägt und diesen Aspekt wollte ich einfach unter anderem noch mit reinbringen, in welchem Lebensabschnitt man sich befindet.
Und das ist sicherlich ein guter Aspekt, auch den wir hier aufgreifen können. Klaus Moser möchte ich da nochmal ansprechen als Psychologe. Das ist ja vielleicht auch etwas, was damit zu tun hat, dass man in der Realität immer mehr ankommt. Also zu Beginn noch Bäume ausreißen möchte, die Welt verändern und merkt, das ist gar nicht so einfach. Die Rahmenbedingungen geben einem anderes vor. Ist das so eine Art von Ernüchterung, die sich da im Laufe der Arbeitsjahre auch einstellt?
Sie muss gestehen, dass nach all dem, was mir bekannt ist an jetzt großflächigeren Studien und so weiter, dass sich dann nicht unbedingt abbildet. Wir haben klassische Befunde, dass, also früher hat man das ein bisschen anders bezeichnet, dass sich Werthaltungen eher von der, überspitzt formuliert hat das damals ein Kollege, von der freizeitorientierten Schonhaltung eher in Richtung Karriereorientierung sogar ändert über die Jahre, also über die Berufsjahre hinweg.
Inwiefern?
Also dass es in jüngeren Jahren eher noch eine Rolle spielt. Ne? Also was sind denn meine Hobbys und was kann ich das jetzt alles vereinbaren oder so. Ne? Und auch der Punkt der vermeintlichen Resignation, darüber kann man eigentlich nicht so viele Belege finden.
Hat wahrscheinlich auch einfach mit der individuellen Situation zu tun, ja, was Sie schon auch beschrieben haben. Also wie viel Autonomie habe ich, wie viele Handlungsmöglichkeiten oder wie eingeschränkt bin ich?
Zum Beispiel, ja. Und auch welche Ziele man sich halt dann konkret setzt. Es gibt eben zum Beispiel das schöne Konzept oder den schönen Begriff der sogenannten Generativität. Ja. Also etwas allgemeiner formuliert, etwas weitergeben können an anderen. Das ist ein wichtiges Ziel, gerade vielleicht für die späteren Jahre im Beruf, ne? Also den Jüngeren was weiterzugeben an Erfahrungen, sie zu unterstützen, vielleicht auch manchmal sagen, ist jetzt nicht so schlimm, wie es am Anfang aussieht oder was es auch immer sein mag. Und das kann dann bedeutsamer werden. Und darin kann man dann sozusagen einen neuen Abschnitt von Sinnerfüllung, möchte ich jetzt fast sagen, dann finden. Also es kommt auch so ein bisschen drauf an, vielleicht auch seine Rolle dann nochmal neu zu reflektieren. Und das machen aber auch viele. Und das können im Übrigen auch Unternehmen unterstützen. Da gibt es ja auch neuerdings Modelle, wird sicherlich meine Kollegin in ausführlicher beschreiben können, etwa so Tandem-Konzepte, ne, dass die Älteren den Jüngeren dann dabei helfen, noch besser zurechtzukommen.
Doris Brenner, da sind Sie direkt angesprochen. Ist es so, macht es Sinn, dass man dann auch nochmal guckt, wie kann man Ältere auch nochmal zurückholen ins Unternehmen, vielleicht nochmal anders einbinden, eine Sinnhaftigkeit geben, vielleicht auch in Verbindung gerade mit den Jüngeren, die danach folgen, dass man Teams bildet und ähnliche Dinge mehr?
Ja, also da würde ich Herrn Professor Moser absolut zustimmen, dass eben für viele Ältere dann im Vordergrund steht, Wissen weiterzugeben und sie sich selber nicht mehr profilieren müssen. Also da wird oft auch auf der Seite Druck rausgenommen. Und wir wissen eben auch aus der Arbeitspraxis, dass diverse Teams kann jetzt geschlechtsbezogen sein, das ist aber vor allen Dingen auch altersbezogen, in der Regel sehr erfolgreich sind, dass eben Wissen auch weitergegeben wird. Ich kenne einige Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden, die in Ruhestand gegangen sind, dann für einzelne Projekte wieder als externe Berater mit ins Boot nehmen. Und das funktioniert sehr gut, weil die eine sehr hohe Identifikation mit ihrem bisherigen Arbeitgeber haben und dann eben doch auch sehr wirkungsvoll noch unterstützen und beraten können. Ja, und also da, glaube ich, ist ein großes Potenzial, gerade weil wir ja auch einen Fachkräftemangel haben, dass wir die Menschen, die auch über 67 oder 66 sind, da zumindest teilweise wieder einbinden.
Und wo wir bei Generationen sind, bestimmte Vorstellungen, wie die Arbeit zu sein hat, wie viel Freiraum man hat, wie viel Zeit für Freizeit und Familie man hat, Winfried Süß, ich weiß nicht, ob Sie das als Historiker wirklich beantworten können, aber wir lesen viel über Arbeitsmoral und die verschiedenen Generationen, die unterschiedlich starken Wert auf eben Dinge wie Work-Life-Balance legen, etwa die Generation Z. Gibt es da Unterschiede? Wir wissen ja auch, dass viele der Babyboomer früher in Rente gehen und gehen wollen. Da gibt es also auch so eine Einstellung, dass Arbeit nicht das ganze Leben ist oder nicht mehr sein soll. Wie würden Sie da drauf gucken?
Vielleicht machen die verschiedenen Generationen das aus unterschiedlichen Gründen. Also Die Generation Z ist ja im Augenblick was, was in den Medien sehr intensiv diskutiert wird. Also ich würde ganz gern vorher noch mal den Punkt von Frau Brenner aufgreifen, weil ich glaube, der ist wirklich sehr wichtig. Das sind diese generational gemischten Arbeitsteams. Wir werden, das ist ziemlich sicher, in sozusagen den nächsten 30 Jahren voraussichtlich nicht weniger arbeiten, sondern wir werden mehr arbeiten. Das hat zwei Gründe. Einer ist schon genannt worden, die hängen beide mit der Demografie zusammen. Der eine ist, Arbeitskraft wird knapper. Und der zweite ist, wir müssen das auch machen, um unsere Alterssicherung zu finanzieren. Also eine Vier-Tage-Woche würde bedeuten, eine Lohnerhöhung von 25%, und die müsste irgendwo gegenfinanziert sein. Und wenn wir nicht noch höhere Beiträge zur Rentenversicherung haben wollen, was, glaube ich, nur wenige möchten, wird es strategisch darauf hinauslaufen, dass wir den Renteneintritt an unsere ja erfreulich verlängerte Lebenszeit irgendwie anpassen werden. Im Augenblick zuckt die Politik da noch, weil es unpopulär ist, aber ich glaube, mittelfristig führt da kein Weg daran vorbei. Und die Generation Z, muss ich sagen, das ist ja die Generation der unter 30-Jährigen, das ist eine Generation, die ist ganz schön gebeutelt worden in ihrem bisher kurzen Leben. Die hat so die Lehman-Krise unter Umständen in der Familie noch mitgekriegt, also die Krise der Finanzmärkte. Die hat eine Schul- und Universitätszeit gehabt, die massiv durch Corona und die damit auch einhergehenden Ungerechtigkeiten im Bildungssystem Vereinsamungen abgekriegt. Die erlebt, dass die europäische Friedensordnung durch den russischen Überfall auf die Ukraine zertrümmert worden ist. Die steht strategisch unter der Erwartung des Klimawandels. Also das ist, wenn man das mal mit der Eltern- und Großelterngeneration vergleicht, tatsächlich keine sehr positive Zukunftserwartung. Und dass man dann sagt, so dieses alte Modell, sich abstrampeln in der Jugend, damit man es dann so in mittleren und fortgeschrittenen Lebensphasen besser hat, ist unter dieser Zukunftserwartung, muss man sagen, auch nicht besonders attraktiv. Also dass diese Generation dann zum Beispiel auch nach mehr Freizeit im Jetzt fragt, kann ich also ein kleines bisschen nachvollziehen, auch wenn es dann in der Zusammenarbeit oft schwierig ist.
Über die Vier-Tage-Woche haben wir hier auch schon eigene Sendung gehabt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen zu, ob das auch möglich ist, in unserer Gesellschaft einzuführen, mit all dem, was damit verbunden ist, auch ökonomisch. Aber dennoch diese Frage, was möchten wir? Doris Brenner, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir Wahlwerbespots senden. Das heißt, da geht ein bisschen was von unserer Sendezeit heute ab. Aber da möchte ich trotzdem noch mal drauf zu sprechen kommen. Die Jüngeren fordern manches ein, was vielleicht auch Ältere gerne hätten, aber sie sind anders aufgewachsen. Sie haben das schon geschildert. Da kann man aber auch zusammenkommen, jung und alt. Würden Sie sagen, das ist inzwischen aber auch doch so ein Standard, den die junge Generation haben will? Die lässt davon auch nicht locker. Und angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels werden wir uns darauf einstellen müssen?
Also ich kann das nicht. Also ich glaube schon, dass die nicht locker lassen, weil sie einfach ein anderes Lebensmodell für sich wählen. Was wir berücksichtigen müssen, ist sicherlich der internationale Aspekt. Also im Moment haben wir Fachkräftemangel. Wie lange das im Hinblick auf die KI, die viele Arbeitsplätze dann wieder wegnimmt oder auch anders schafft, wie sich das entwickelt, wie sich auch im internationalen Aspekt mit vielen Menschen, die hochqualifiziert dann sein werden, entwickelt, muss man sehen, ob sich es dann wirklich realisieren lässt auf Dauer. Aber im Moment ist es schon so, dass diese Generation anders leben will und diese Balance will und die Selbstverwirklichung stärker will und die Arbeitgeber sich im Moment schon darauf auch einlassen müssen.
Wir haben heute gesprochen über die Bedeutung von Arbeit in unserem Leben. Ist das alles nur Last und Bürde oder finden wir da auch mehr drin? Was ist das für eine Einstellungsfrage? Wie identifizieren wir uns damit? Sie haben sich beteiligen können, die Hörerinnen und Hörer. Danke Ihnen dafür, fürs Zuhören und Mitmachen. Und auch unseren Gästen Winfried Süß, Klaus Moser und Doris Brenner. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Freitag.